Willkommen zu Folge 3 unseres Podcasts und endlich sprechen wir über die Liebe. Es hat tatsächlich 3 Folgen gedauert, sorry dafür. Aber es geht direkt ans Eingemachte in dieser Folge und wir fragen, brauchen wir überhaupt noch den einen Menschen für uns? Wir sprechen also über Partnerschaft und ihre Zukunftsfähigkeit. Neueste Zahlen aus Jugendstudien belegen nämlich, dass uns das durchaus wichtig ist. Genauso wichtig wie ein stabiles Familienleben oder einen guten Freundeskreis. Aber wie sieht dieser Wert Partnerschaft für uns denn konkret aus? Für eine Generation, die zwischen YOLO und FOMO gefangen ist, wann wird eine Partnerschaft für uns wertvoll? Wir sprechen in der heutigen Folge mit einer Sozialpsychologin, der man mit Fug und Recht unterstellen kann, dass sie Pionierarbeit leistet in der Frage, wie junge Menschen heutzutage lieben und Beziehungen führen. Ihre Studis nennen sie Dr. Tinder, wahrscheinlich auch deshalb, weil sie es schafft, mit ihrer Forschung den Nerv der Zeit zu treffen. Und diesen trifft sie so gut und verständlich, dass ich schon sehr gespannt bin auf ihre Gedanken zum Wert von Partnerschaft in unserer Generation. Schöne Grüße an die Europa-Universität Flensburg, Dr. Johanna Degen.
Hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
Frau Degen, danke Ihnen für Ihre Zeit. Die ist knapp bemessen, weil sich sehr viele Institutionen und Menschen für Sie, die Liebe und Partnerschaft erforscht, interessieren. Mich würde zu Beginn der Folge aber mal interessieren, wie reagieren denn Menschen außerhalb des Unikosmos abends in einer Bar oder beim Date sogar, wenn sie erzählen, was sie beruflich machen?
Da muss ich ja direkt enttäuschen, ne? Wie die anderen Nerds sitze ich die ganze Zeit und rühre in meinen Daten.
Ich keine Zeit.
Das ist wirklich ganz armselig, ja fast, würde ich sagen. Da steckt natürlich sehr viel Arbeit hinter. Wann war ich mal in einer Bar? Es ist mehrere Jahre her. Aber ja gut, ich treffe schon mal Menschen. Wenn ich denen das erzähle, wie reagieren die? Abwartend, würde ich sagen. Viele stellen auch keine Fragen. Also das Interesse kommt wirklich eher von der öffentlichen Seite und eventuell würde man eher sogar zurückhaltend reagieren. Also ich werde privat nicht die ganze Zeit gefragt nach Beziehungstipps oder so, sondern vielleicht erzählt man mir sogar mal lieber weniger die ganzen Episoden, weil ich sie ja mit in den nächsten Podcast nehmen könnte. So ist eher mein Gefühl.
Dann schauen wir mal, welche Geschichten es hier reinschaffen. Waren es denn dann auch irgendwie persönliche Erfahrungen mit Dating dennoch, die Sie zu diesem Forschungsbereich gebracht haben? Oder warum faszinieren Sie diese Themen?
Ja, ich sage ganz oft, wen interessiert denn nicht die Liebe? Bei wem ist sie nicht zentral im Leben gestellt? Bei mir war das natürlich auch, das hat ja alles mit uns selbst zu tun. Das gilt ja für viele psychologische Themen. Und klar, mich treibt das auch um. Ich war auch privat auf Tinder kurz unterwegs und jetzt bin ich ja beruflich unterwegs und da benutze ich aber auch immer mein Gesicht. Also ich entziehe mich dem nicht und so mache ich es auch auf Instagram. Ich finde das wichtig, dass wir die Lebensrealitäten auch an uns selber ranlassen, über die wir uns dann äußern. Also ich bin mittendrin und tja, ich kenne auch den ganzen Struggle nicht nur aus der paartherapeutischen Praxis und Forschung mit Patchwork und Kindern und die ganze Hässlichkeit der Beziehungsführung im Alltag.
Das heißt, wenn ich jetzt in Flensburg Tinder öffnen würde, dann würde ich sie früher oder später finden?
Ja, man kann mich finden und das tun auch Studierende und das finde ich auch ganz süß. Die schicken mir dann ein super Like oder so. Das finde ich auch richtig witzig. Da gibt es dann so symbolische Akte, wenn man sich online trifft und das finde ich auch richtig schön eigentlich.
Okay, aber das gibt keine bessere Note, wenn man den super Like ihnen schickt.
Ich sage immer, wenn welcher Sportstudent mir den Handstand beibringt, der kriegt eine 1, aber ist noch nicht passiert. Ich kann es einfach nicht.
Okay, jetzt haben wir es gehört. Zu welchen Themen wird dann Dr. Tinder, wenn ich das noch einmal verwenden darf, häufig um Rat gefragt? Also entsteht dadurch auch einfach eine engere Verbindung zu Ihren Studierenden, weil es einfach so ein Thema ist, das so omnipräsent ist?
Ich habe tatsächlich eine sehr enge Verbindung zu meinen Studierenden und ich will das immer niederkämpfen und sage auch immer, meine Kolloquien müssen kleiner werden, aber die werden immer größer, weil die kommen mit guten Themenvorschlägen zu mir, die treiben sich auch herum mit dieser Lebensrealität und dann sage ich ja und dann habe ich immer wieder große Kolloquien und die lachen schon, weil jeder in der Uni weiß das, dass ich versuche zu reduzieren und immer nur ausbaue. weil ich möchte einfach jemand sein, der dann auch neugierig auf die Themen guckt. Also die Studierenden wissen auch, sie können bei mir mit allem Möglichen ankommen, wenn sie sich für Porno interessieren, wenn sie sich für die neuen Chatbots und künstlichen Intelligenzen interessieren. Und da entstehen ganz tolle Projekte und da kann ich einfach nicht Nein sagen. Und ja, wir haben eine enge Beziehung und ich würde es auch, also aus der Forschung, das dient nicht nur einer schönen Arbeitsatmosphäre und der Resilienz, sondern es erhöht ja auch Lehr-Lerneffekte. Also ich bin nicht nur nah mit meinen Studierenden und würde es anderen raten, weil es irgendwie auch einerseits angenehm ist, sondern weil es auch die Effektivität erhöht, das ist sogar messbar. Also Nähe herstellen lohnt sich auch fachlich.
Groß sind die Kolloquien und groß ist Ihr Forschungsprojekt zum Online-Dating. Ich glaube, das größte mobile Online-Dating-Projekt überhaupt. Dafür haben Sie sich, wahrscheinlich sind es mittlerweile schon tausende Tinder-Profile angeschaut. Wir verstehen uns ja hier auch als Service-Podcast. Was war denn die kreativste Tinder-Bio, die Sie da gelesen haben?
Ah, ich habe wirklich ein Lieblingsprofil von allen Zeiten. Und das war eine weibliche Person, die so ganz ulkige Bilder von sich eingestellt hat. Die war auch sehr symmetrisch, also aber hat daraus gar nichts gemacht. Die war ungeschminkt, hatte ungemachte Haare und hat sich in komischen Lebenssituationen gezeigt. Und also mit einer komischen Körperhaltung irgendwie bucklig und in irgendeiner Situation witzig. Und drunter stand, nicht besonders schön, aber schön wundersam. Und ich fand das so schön, das hat so zu mir gesprochen und leider habe ich sowas so selten gesehen, weil wie Sie sagen, wir screenen tausendfach und so ein Profil, was so viel in mir ausgelöst hat, habe ich so selten gesehen. Einmal habe ich eine Person mit Behinderung gesehen, die hatte ein Bild, sie saß auf einer Bank vorm Meer und der Rollstuhl stand so 2 Meter von ihr entfernt. Das hat auch so zu mir gesprochen, wie schön das war. Sie hat den gezeigt. Aber nur wie sie aufs Meer guckt und eben nicht im Rollstuhl sitzt, das fand ich auch wirklich schön. Und dann habe ich mal einen Mann gesehen, der sehr übergewichtig war und der enge Radlerkleidung trug, also so Rennradfahrerkleidung, Funktionskleidung und in einem großen Hamsterrad, ich weiß nicht, wo er es aufgetan hat, auf einem Spielplatz vielleicht, auf einem Erwachsenenspielplatz, da war dieser sehr runde Mann im Hamsterrad in Rennradfahrerkleidung und ich fand es irgendwie cool. Also das sind so meine Lieblingsprofile gewesen und es ist aber selten, dass man sowas trifft, wo man wirklich gefangen wird. Die meisten sind sich halt sehr ähnlich.
Ja, genau, weil ansonsten gleichen die sich alle an. Haben Sie da eine Theorie, warum wir das machen?
Ja, wir gucken uns das schon an und das Interessante ist, also wir gucken uns einerseits an, warum wir sagen, oh, die anderen sind so langweilig und alle gleich. Ne? Das interessiert uns natürlich. Warum nehmen wir die anderen so wahr? Weil natürlich sind das spannende, wunderschöne Menschen, aber das, in dieser Plattform wird das nicht deutlich. Und wir sehen sogar, dass wir uns immer gleichförmiger werden präsentieren. Also wir werden wirklich auch immer gleicher und fügen uns so in diese Online-Dating-Logik ein. Und das macht dann auch Sinn. Zum einen sehen wir, und Männer und Frauen übrigens stellen sich sehr gleich dar, also wir scheinen uns einander anzugleichen, auch bei dem, was wir sehen. Und dann lassen wir uns so streamlinen, also da reinziehen in das oder in die Selbstdarstellung, die dann zu unmittelbarem Erfolg führt. Also wenn ich nicht besonders schön, aber schön sonderbar meine Bilder einstelle und dann aber wenig Erfolg habe, dann gibt es nicht, also quantitativ gesehen, ich habe viel weniger Matches als meine Mitbewohnerin oder ich werde nicht gematcht von denen, wo ich es besonders hoffe, dann lassen wir das in der Regel, weil uns das im Selbstwert nicht besonders dienlich ist. Und dann eine Sehgewohnheit zu bedienen, also irgendwie ein Selfie, ein leichter Filter, viele Haare bei Frauen, bei Männern schöne Zähne, und dann läuft das einfach, dann gehen wir so den einfachsten Weg, damit wir unmittelbar befriedigt werden und validiert werden. Aber mittelbar finden wir uns eben gegenseitig langweilig.
Ja, vielleicht müssen wir jetzt tatsächlich an dieser Stelle mal kritisch nachfragen. Wenn man sich diese innere Logik von Tinder anschaut, dann ist sie ja zum Beispiel zu so einer Plattform wie, keine Ahnung, eBay gar nicht so unterschiedlich. Also könnt ihr wirklich sagen, überspitzt suchen wir dann nach Partnerschaften wie nach alten Möbelstücken. Sollte man wirklich so ein Thema wie Partnerschaft, ich meine, wir ändern es jetzt nicht mehr, aber über solche Apps lösen?
Wir ändern es tatsächlich nicht mehr. Ich frage oft Menschen, und jetzt? Also sozusagen, sie sind jetzt Tinder erschöpft, sage ich mal. Ich habe auch gerade eine Studie, die kommt jetzt demnächst raus, die heißt auch Tinder Erschöpfung, also Tinder Fatigue. Und haben wir uns das ganz genau angeguckt, was da los ist. Und dann frage ich auch oft, ja, und jetzt? Was suchen Sie, was machen wir jetzt? Gehen wir wieder ins Café? Wir warten auf eine technische Lösung. Also alle warten gespannt auf eine bessere App, weil sie den öffentlichen Raum nicht als Möglichkeit, als politisch sichere Datingmöglichkeit wahrnehmen. Also es ist tatsächlich so rückwärts geht es auf jeden Fall nicht, aber was dann passiert, sind so andere Suchbewegungen wie Instagram-Dating. Ne? Und Instagram-Dating wird als sehr romantisch erlebt und der andere als von höherem Wert. Also es ist wirklich sehr direkt so, ich kann Ihnen auch gerne die Studie schicken, es wird dann gesagt, die Leute da sind besser, die benehmen sich besser, da gibt es keine Übergriffe, das ist romantisch, das ist auch nicht so peinlich. Also all das, was wir an Online-Dating hassen, unterstellen wir im Positiven den Leuten auf Instagram und ich würde ja mal sagen, sind dieselben Leute. Das ist spannend.
Ja, und ich habe gerade so überlegt, wie datet man denn auf Instagram? Also so klassisch, man fragt jemanden an, dann liked man die Bilder durch, um sich Aufmerksamkeit irgendwie. Und das ist dann romantisch. Also
tatsächlich, und wir haben uns gefragt, warum ist denn das jetzt so romantisch und alle viel besser? Und das ist interessant, weil viele von den analogen Dating-Prinzipien kommen da zurück. Ne? Das Profil ist historisch eingebettet, ich kann auch mir das lange angucken, ich kann so kommunikative Strategien fahren, wie ein Deep Like geben, mal eine Story. Ich kann da so hin und her blättern und auch die Person ein bisschen eher kennenlernen. Und man riskiert sich. Man weiß ja nicht, ob der andere wirklich frei ist. Und die kennen vielleicht auch jemanden, den man kennt, oder die können einen zumindest als Person erkennen. Und das ist all das, was wir im Online-Dating versuchen zu vermeiden, nämlich uns zu riskieren. Es geht auch nicht schnell. Man muss total strategisch sein und das über Wochen manchmal aufbauen, bis es zum Treffen kommt. Aber den Leuten ist es das wert, weil dann die Spannung zurückkommt. Also es ist eigentlich witzig. Ne? Es ist eine schwierigere Umgebung, aber dadurch kriegen wir die Spannung zurück ins Dating. Also ich sage immer, das ist so Reenacting Excitement. Wir langweilen uns so beim Online-Dating. Und weil wir uns nicht riskieren wollen, aber nur wenn wir uns riskieren, haben wir es wieder spannend.
Was sagt das denn über uns aus, dass wir genau auf sowas warten und glauben, ja, vielleicht kommt noch was Besseres und uns einfach diesen Schritt nicht mehr trauen? Schütteln Sie da manchmal mit dem Kopf, wenn Sie so das Gefühl haben, boah, man traut sich gar nicht mehr aus diesem digitalen Raum heraus oder auch einfach Zeichen der Zeit, was wir akzeptieren müssen?
Nee, ich schüttel nicht den Kopf, sondern mein Herz ist schwer. Ich gucke mir diese Geschichten an, die sind ja auch oft sehr berührend und die subjektive Not, sagen wir immer, ne, die Leute leiden schon. Also man wünscht sich vielleicht auch mal draußen angesprochen zu werden oder manche sagen auch, oh Mann, jetzt habe ich mir hier extra ein cooles Outfit und ich mache mir die Haare schön und gehe joggen und da ist nie jemand, der mir noch was Positives, also es gibt keine positive Reaktion, keiner guckt, schon gar nicht pfeifen oder sowas. Ne? Und während wir das auch gleichzeitig verurteilen, also viele hassen das auch, wenn sie joggen gehen, dann sagen die, ja, ich kann ja nicht mal joggen gehen, und ohne dass mich jemand sexualisiert. Aber ich höre ganz oft, es gibt gar keine Resonanz mehr im öffentlichen Raum und dass das als schade erlebt wird. Also wenn der Funke überspringt, jetzt im heterosexuellen Setting, Männer trauen sich nicht, weil sie Angst haben, Grenzen zu überschreiten, und das wird als sehr riskant erlebt. Und Frauen im heterosexuellen Setting, denen fehlt auch ein bisschen, dass mal einer guckt und signalisiert, wow, du hast mich umgehauen. Wenn wir uns die Bedeutung über die Lebensspanne anschauen, dann ist das nichts, das ist ein großes Ringen mit der Liebe übers Leben. Also ich habe oft gefragt, ist die Liebe, weil das wird ja in meiner Zeitung steht, die Liebe ist toxisch, besser, wir leben alleine, sind wir in living apart together und wir haben dann Sex, aber mit unseren Freunden haben wir das Emotionale und sowas wird ja oft proklamiert. 10 Zeichen, warum sie ihre Beziehung beenden sollten und wer ist narzisstisch und narzisstischer. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was ist denn von der Liebe geblieben? Und dann habe ich mit 45 Menschen narrative Interviews geführt, hat sehr lange gedauert und habe gemerkt, die Liebe ist ja überall. Die Liebe ist der Driver im Leben, also a general driver in life, ich weiß nicht, wie das, eine generelle Antriebskraft. Also die zieht sich durch Entscheidungen, Jobwechsel, wo man lebt, was einem wichtig ist, wie man liebt, die kann ganz atypisch sein, aber es ist oft so, es ist auch nicht romantisch wie in den Medien, sondern es ist oft auch so, ja, fast hässlich und es sind falsche Entscheidungen und es ist ein langes Hadern, aber sie ist überall. Es ist ein motivationaler Faktor, der sehr wichtig scheint.
Jetzt hätte ich hier auf meinem Zettel die Frage gehabt, Als nächstes, aber ich habe eigentlich das Gefühl, ich kann die jetzt schon so ein bisschen dadurch beantworten, was Sie da gesagt haben. Oder vielleicht wollen Sie das auch nochmal revidieren. Die Frage, solche Apps wie Tinder, erschweren die denn die Möglichkeit oder erhöhen sie die Möglichkeit nach stabilen Partnerschaften? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, nein.
Ich sag dazu noch was.
Okay.
Tatsächlich beides. Also wir haben geguckt, wo lernt man sich denn kennen? Über die Hälfte der Beziehungen, die in den letzten 5 Jahren zustande gekommen sind, haben sich über mobile Online-Dating-Apps gefunden. Also die funktionieren und die haben Freundeskreis und Arbeitsplatz abgelöst. Also wir können jetzt nicht sagen, Tinder funktioniert nicht sozusagen. Was wir aber auch sehen, ist, dass Leute sagen, die Logik, die wir da etablieren, also nicht die App als solches, sondern so, wie wir uns da verhalten, das verhindert, dass wir uns annähern. Also es ist eine Verhinderungslogik, weil wir, jetzt werde ich ein bisschen theoretisch, in der Überstimulation, also wenn wir ständig Peak Sensations suchen, also wir überstimulieren uns, weil wir versuchen, keine Einöde und Bedeutungslosigkeit im Leben zu erleben, im neoliberalen Leben, ist schwierig, da noch Bedeutung zu sehen. Dann versuchen wir uns zu stimulieren. Und in der Überstimulation, also Hyperstimulation, fühlen wir nicht mehr, was wichtig ist und was unwichtig ist. Und dann sehen wir das Besondere nicht mehr und dann wird alles gleich und wir kriegen genau das, was wir nicht wollten. Eine programmatische Langeweile. In der Überstimulation. Und das verhindert dann auch, dass wir uns treffen. Und da passieren auch noch andere Dinge. Wir sind dann enttäuscht und verletzlich und werden auch verletzt. Und dann machen wir was, das wissen wir aus der Sozialpsychologie schon lange, es war schon immer so vielleicht, zwischen Gruppen, dann werten wir den anderen ab, um uns zu stabilisieren. Und was wir sehen ist, dass es zwischen den Geschlechtern, entgegen aller Gleichheitsdiskurse, die dann immer so rumquatschen, dass wir uns annähern, dass es eine Verhärtung zwischen den Geschlechtern gibt. Also eine Abwertungsverhärtung und eine Remoralisierung. Also Männer sind retardierte Schweine und können nicht mal sprechen oder sich reflektieren und Frauen sind wieder mal Schlampen und entitled, ne? Haben zu hohe Ansprüche. Und derlei, das fühlen Sie vielleicht auch, derlei verstetigt sich immer mehr und auch über Social Media. Also wir sind dann enttäuscht und verletzt und generalisieren und abwerten den anderen und gehen auf Social Media und validieren diese Haltung mit Millionen Gleichgesinnten. Das ist, was wir sehen. Es gibt diese ganzen Giga-Accounts, wo dann auch so Horror-Dating-Geschichten geteilt werden und dann wird gewettert gegen das andere Geschlecht und das ist ja auch witzig irgendwie, aber das ist auch ernst. Es ist beides. Es ist ein guter Kanal, um sich so Erleichterung zu verschaffen, aber es verstetigt auch eine abwertende Haltung gegenüber den anderen und dann treffen wir uns nicht mehr, ne? Also in Korea gibt es ja schon Berichte, da ist das schon ein paar Schritte weiter voraus. Da gibt es so politisches Lesbischsein und Frauen kriegen Kinder alleine mit Samenspende. Also wir haben schon, das sind so ernstere Phänomene. Wir sehen auch viele Dynamiken, dass dann es zwischen den Geschlechtern Misskommunikation gibt. Also Frauen zum Beispiel machen manchmal Sachen für Anerkennung, für die sie Abwertung bekommen. Und das ist keine positive Dynamik. Es gibt sozusagen ein Missverständnis. Manche Männer und jetzt nicht wenige sagen, ich wünschte, Frauen wären wieder schwieriger zu haben. Und Frauen verstehen nicht, warum das Treffen nicht mehr zustande kommt über die ersten Treffen. Und das ist natürlich so hässlich, darüber möchte keiner reden, weil das so remoralisierend ist und entgegen unserer Ideale, dass wir lieber alle weggucken.
Hat sich denn dann auch an den Gründen, warum Menschen Partnerschaften eingehen, in ihren Augen was verändert? Also sind da bestimmte Dinge mittlerweile vorherrschend?
Ja, das verändert sich schon. Also die Suche, also alle suchen danach, was Schönes zu erleben und erkannt zu werden. Also keiner ist in der Dating-Welt unterwegs, um sich mal schön abwerten zu lassen und unerfolgreich zu sein. Ne? So weit, so gut. Aber wir gucken schon anders auf Beziehungen. Also oft interpretieren wir Beziehungen und Liebe als Verliebtsein. Und dauerhafte Beziehungen, wo wir dann ja auch aus der Forschung wissen, ja, 2x Sex im Monat ist so der Schnitt. Man hat dann auch nicht mehr Leidenschaft, sondern vielleicht Ruhe und Loyalität als Grundgefühl, das interpretieren wir heutzutage als Problem. Also in der paartherapeutischen Praxis kommen Paare, die sagen, wir haben nur noch 2x im Monat Sex und fühlen keine Leidenschaft, sondern Ruhe, wir haben ein Problem. Und Ulrich Clement würde dann sagen, wieso, es ist doch alles, wie es sein soll. Also wir eben Langzeitbeziehungen sind, aber wir haben dafür keine Interpretation. Wir erkennen es nicht als stabile, angenehme Liebe. Uns fehlt dann so der Dopaminrausch. Und dann missverstehen wir das als gescheiterte Beziehung. Das ändert schon was. Und wir haben auch oftmals so eine Feel-Good-Parameter. Ne? Also man evaluiert die Beziehung, ob man jetzt exotischen Sex hat, ob man sich unterhalten gefühlt hat, was hat der andere zu meinem Leben eigentlich beigetragen, fühle ich mich irgendwie so überdurchschnittlich gut oder nicht. Und wenn nicht, dann wird sozusagen der andere vermessen. Selten wird dabei geguckt, was habe ich eigentlich beim anderen beigetragen. Also wir gucken so ein bisschen so, was hat mir jetzt in meine Beziehung gebracht. Manchmal sogar richtig strukturiert, dass jemand kommt und sagt, jeden Sonntag schreibe ich auf, ob es jetzt gut oder schlecht war. Und wenn es dann schlecht war, das mache ich nur 4 Sonntage in der Reihe und dann müssen wir ein Gespräch führen. Und das muss auch nicht schlecht sein zu reflektieren, aber das ist schon so ein Vermessen. Also was bringt mir meine Beziehung? Und da fragt man dann, was ist denn der Beziehungswert als solcher? Ist die Beziehung der Mehrwert oder hat es auch einen Wert in sich?
Da kommt ja so ein wahnsinniger Rationalitätsgedanke irgendwie rein, wenn Sie das so schildern aus Ihrer Praxis, dass man sich irgendwie dann alles irgendwie rational herleiten kann, rational herleiten muss. Was ich noch ganz spannend fand, den Optimierungsgedanken, den Sie gerade so ein bisschen angerissen haben. Sie haben mal in einem Interview gesagt, wir müssten Beziehungsmoral neu verhandeln. Also auch im Hinblick darauf, sprechen wir denn von Untreue, wenn man trotz Beziehung noch ein Tinder-Profil hat. Warum liegt diesem Thema Partnerschaft denn so ein Optimierungsgedanken inne?
Das ist ja so unser Zeitgeist. Ne? Zeit ist eine knappe Ressource. Wir müssen uns irgendwie beschleunigen und alles unter Kontrolle kriegen und auch unsere Ehe mit Vorteil unter Kontrolle halten. Ne? Das ist so der neoliberale Zeitgeist der Beschleunigung, würde ich sagen. Und dem unterliegt dann Dating, dem unterliegt dann, wie wir arbeiten, wie wir unsere Freizeit gestalten und wie wir lieben auch. Und in diesen verändernden Kontexten gilt es, Beziehungsmoral zu verhandeln. Und das wäre auch sozusagen so ein richtiger Tipp, mache ich ja selten, ein richtig konkreter Tipp, zu schauen, auch beim Dating, in welcher Moral befinden wir uns eigentlich? Also passen wir moralisch zusammen? Und da gibt es schon Unterschiede. Für manche ist Treue Ehrlichkeit, also zum Beispiel zu sagen, okay, wenn du dich verliebst, sag's mir einfach oder auch sogar weitergehend. Du kannst Sex mit anderen haben, Hauptsache du erzählst mir alles. Ne, sozusagen die Treue der Intimität. Und dann für andere, die sagen, nee, du musst mir ja nicht alles erzählen, Geheimnisse halten die Spannung hoch, aber wehe, du gehst einmal fremd, das ist für mich dann eine Grenzüberschreitung und dann wäre Schluss. Das sind schon komplett unterschiedliche Haltungen zur Beziehung. Und in der komplexen Welt, in der wir uns zurzeit bewegen, und auch in den Handlungsmöglichkeiten gibt es alles Mögliche. Und alles Mögliche ist ja auch valide. Ich würde gar nicht entscheiden, wer recht hat, aber man sollte doch mal zusehen, dass man mit einem zusammen ist, wo man da übereinkommt oder das zumindest besprochen hat. Sonst gibt das große Missverständnisse. Also es gibt auch viele Paare, die müssen erst mal verhandeln. Ist es Fremdgehen, wenn jemand sein Online-Dating-Profil noch hat? Oder ist das lustig und gut? Man muss ja auch mal woanders gucken. Und ich möchte gar nicht, dass du bei mir bleibst, weil du keine anderen siehst, sondern weil du mich wählst, trotz der Möglichkeiten. Und das sind komplett unterschiedliche Haltungen und das gilt es zu verhandeln, ja.
Und dann kommt ja noch dazu, dass man unserer Generation auch diesen hohen Drang nach Individualisierung nachsagt, bestätigen ja auch immer wieder einschlägige Befragungen. Hat da denn der eine Mensch überhaupt noch Platz in unserem Leben? Vielleicht hier mal kurz auch ein Input aus dem Weltethos-Kosmos. Da wird Partnerschaft definiert als Menschen, die ein ehrliches Interesse aneinander haben und an gemeinsamen Zielen arbeiten. Das beschränkt sich jetzt natürlich nicht nur auf Liebespartnerschaften, aber dennoch die Frage, wie antiquiert ist denn so eine Sicht auf Partnerschaft?
Also Partnerschaft kann auch vieles andere sein. Eine Partnerschaft kann auch sein, dass man alte Wunden antriggert und es ist der Katalysator zur Selbstentwicklung. Also gerade, dass man vielleicht, da muss man keine gemeinsamen Ziele für verfolgen, da wäre das eigentlich das Ziel des Einzelnen, da ist die Beziehung die Chance der Weiterentwicklung. Ne? Manche theoretisieren auch so, Jytte Wickelsö, die ist ja auch sehr anerkannt, die sagt, wir suchen uns genau die unterbewusst aus, die genau das antriggern, wo wir das meiste den größten Entwicklungsbedarf haben. Also man holt sich das Problem rein und das Problem ist programmatisch und im Lösen des Problems, sie nennt das, glaube ich, mystischen Knoten, im Lösen des mystischen Knoten, also das, wo wir mal sagen, warum habe ich eigentlich immer, jeder hat ja Probleme in seiner Beziehung. Ja, das ist der ganze Sinn. Und wenn wir uns trauen, in die Probleme uns reinfallen zu lassen und damit zu arbeiten, dann können wir uns selbst entwickeln. Das ist ein Selbstentwicklungsprogramm, die Liebe. So gesehen könnte man da mal die Optimierung antriggern vielleicht. Vielleicht können wir das ein bisschen im öffentlichen Diskurs stark machen und den Menschen sagen, wenn ihr euch richtig mit den Problemen auseinandersetzt, dann könnt ihr euch am besten weiterentwickeln.
Ich meine, diese Beziehungsformen haben sich ja auch verändert. Wir sprechen über polyamoröse Beziehungen, wir sprechen über Freundschaft plus. Sind das denn in Ihren Augen dann eher Entwicklungen, die zeigen, wie weit man von Partnerschaft sich mittlerweile abkehrt oder wie weit dieses Thema mittlerweile gefasst wird?
Ja, wissen Sie was, das ist auch sehr erhellend, wenn Sie da mal, es kommt vielleicht auch bald raus, das Buch mit den Liebesbiografien über die Lebensspanne. Ich habe mit vielen älteren Menschen gesprochen oder auch sterbenden Menschen in einem Rückblickgespräch aufs Leben. Und die lachen. Die sagen, wieso, freie Liebe hatten wir schon, das hat nicht geklappt und jetzt macht ihr das wieder. Nur unter einem anderen Label. Das ist ja kein neues Konzept. Man ist nur die Frage, sind das Trends oder sind das immer kleinere Gruppen, die durchweg, also Kommune 1 war ja auch kein Massenphänomen, sondern eben Kommune 1. Und wo dann so freie Liebe gelebt wurde. Und dann kann man auch noch fragen, wie frei sind denn diese Konzepte? Manche sagen auch, ja, die Liberalisierung der Liebe ist eigentlich nur eine Unterwerfung der und Entwertung des Selbst. Also wir müssen mal überlegen, was unter welchem Label verhandelt wird, aber was es für den Einzelnen bedeutet. Und manche sagen auch jetzt im Rückblick, so das Ausleben der freien Liebe war Ausbeutung der Frauen und wir müssen uns gucken, was wir jetzt für Dynamiken haben. Also wie viel ist davon echte Freiheit und wie viel ist davon Selbstunterwerfung? Ich kann es nicht abschließend sagen, aber ich sehe verschiedene Phänomene in den Daten. Und inwiefern ja, sind die im Diskurs stark, so polyamoröse, offene Beziehungsmodelle? Das finde ich auch gut, wenn man das bespricht. Und dann müssen wir mal gucken, was es bedeutet in der Konsequenz. Auf jeden Fall bedeutet es sehr viel Arbeit, da sind sich alle, glaube ich, einig. Ne? Man muss sich sehr hinwenden und das ist etwas, was vielleicht heteronormative Cis-Paare wenig machen, dass man sich so der Beziehung zuwendet. Ne? Man weiß, Paare sprechen im Schnitt 4 Minuten pro Tag miteinander. Und das, glaube ich, klappt in offenen Beziehungen nicht, sondern da ist so ein bisschen der Zwang, sich hinzuwenden zu der Gefühls, ja, zu den Gefühlen des anderen. Das könnte schon was Positives sein, wo wir uns was abgucken, ne? Dass wir investieren in das, was wir haben, statt zu denken, das Gras ist grüner auf der anderen Seite und weiter zu screenen und zu suchen. Und das ist etwas, was wir sehen in dieser Optimierungslogik. Wir sind oft im Zweifel, ob nicht noch jemand Besseres um die Ecke warten könnte. Und das hat auch was mit Online-Dating zu tun.
Dann müssten wir ja eigentlich direkt mal einhaken noch und über dieses Märchen von lebenslanger Partnerschaft, sofern es denn eins ist, ne, sprechen. Wir versprechen uns ja beispielsweise vor dem Pfarrer dann in der Kirche, bis dass der Tod uns scheidet. Ist das denn nach dem, was Sie so wahrnehmen, was Sie jetzt auch vielleicht aus den Gesprächen mit den etwas älteren Semestern so mitgenommen haben, noch ein Modell, das Zukunft hat?
In den Biografien, die ich angeschaut habe, da gab es vielleicht auch ein längeres Zusammenhalten, manchmal auch aus existenziellen Gründen oder weil Normen und Traditionen anders gelagert waren. Und es ist ja auch sehr schön, dass wir oftmals das Kapital haben, uns zu trennen. Ne? Das finde ich sehr positiv. Wir sehen aber auch, dass Patchwork-Familien zum Beispiel existenziell strukturell schlechter gestellt sind. Die sind auch finanziell belastet. Also so rosarot und frei ist es nun auch wieder nicht. Und das ist auch sowas, worüber wir nicht gerne reden. Viele haben nicht das Geld, eine Familie aufzuteilen in 2 Wohnungen. Und das wird so ziemlich ignoriert im öffentlichen Diskurs, welcher Stress da auch mit zusammenhängt. Aber auch damals oder so über die Lebensspanne und bis heute ist es ein Ringen mit Liebe. Und es sind falsche Entscheidungen. Die Menschen heiraten die Falschen, die kriegen die Kinder mit den Falschen, die hängen an ihrer ersten Liebe oder an der letzten Liebe. Denen ist es ein Rätsel, wie es kaputt gegangen ist. Oder die entscheiden sich, ohne Beziehungen zu leben. Die outen sich mit 50 und denken, warum hatte ich 40 Jahre lang die falschen Beziehungen? Und das sind alles, also heute, also aktuelle Geschichten, ne? Also contemporary, das ist, wie wir die Liebe leben. Chaotisch und im Hadern und im Aushandlungsprozess und ganz wenig wie eine mediale Inszenierung mit Hochzeit und ewiger Liebe. Es gibt ganz viel Tragik da drin, so Tragik, die das Leben schreibt. Man lebt im Haus neben dem, den man eigentlich immer geliebt hat, aber man hat sich nie gekriegt und die Liebe treibt uns um, aber die Liebe trägt uns nicht auf Flügeln leicht durchs Leben und weder lebenslang noch kurzweilig, also höchstens 1,5 Jahre auf Hormonen.
Und dennoch haben Sie Lust, sich weiterhin mit diesem Thema zu befassen, wenn da so viel Frust auch mitschwingt.
Aber Frust und Schönheit, oder? Ich finde die Liebe als so Antriebskraft im Leben ist doch auch wunderschön. Also zwischen Romantik und Tragik ist sehr nah beieinander. Und auch wenn man in so ganz neutral in die Daten guckt, muss man sagen, ja.
Müssen wir denn vielleicht grundsätzlicher werden, Partnerschaft komplett neu aushandeln, irgendwie so einen Rahmen neu setzen? Das Projekt Weltethos hat sich dahingehend in letzter Zeit auch so seine Gedanken gemacht, weil die Haltung zum Wert von Partnerschaft vor allem auf der Weltethos-Erklärung aus dem Jahr 1993 basiert. Im Zusammenhang dieser Weltethos-Erklärung haben sich damals religiöse und nicht religiöse VertreterInnen auf einen Konsens sozusagen geeinigt, was Partnerschaft bedeutet. Wir haben es ja in Teilen auch schon vorher zitiert. Es ist gut, dass wir selbstverständlich nicht mehr von einer Partnerschaft reden, die nur zwischen Mann und Frau existieren kann. Dass Partnerschaft auch was ist, was jetzt nicht unbedingt nur auf Liebesbeziehungen beschränkt sein muss. Aber wenn wir jetzt gerade über Liebesbeziehungen sprechen, hantieren wir damit einem Partnerschaftsbegriff, der vielleicht nicht mehr in jeglicher Hinsicht taugt? Also müssten wir das als Gesellschaft auch besser aushandeln?
Ich weiß nicht, ob uns ein neuer Begriff hilft oder ein echtes Hinschauen. Also ein echtes Hinschauen und vielleicht auch eine Entscheidung zu treffen. Also viele scheinen mir so getrieben und auf der Jagd und auf der Suche und frustriert, aber wir könnten ja auch mal gucken, wofür entscheiden wir uns denn derzeit? Entscheide ich mich zum Beispiel beim Online-Dating mit mehr desgleichen zu kompensieren, statt was zu ändern? Also mich nervt's, aber ich swipe noch mehr. Ich bin verletzt, aber ich möchte mich nicht riskieren, also date ich parallel weiter, weil die anderen das auch machen. Eine Textstelle war zum Beispiel, habe ich gerade korrigiert, kurz vor der Submission, da steht: Ja, es ist unromantisch, dass ich weiß, nach dem Date swipen wir beide weiter und das verhindert auch ein Verliebtwerden, aber ich möchte auch nicht derjenige sein, der sich zu sehr committet. Also mache ich weiter. Das ist vielleicht eine Entscheidung auch, ne? Würde ich mal riskieren, nicht parallel meine Emotionen niedrig zu halten, damit ich nichts riskiere, sondern mich reinfallen zu lassen mit dem Risiko, mich zu verletzen, aber auch mit dem Risiko, dass ich vielleicht viel fühlen kann. Und bei Beziehungen auch, habe ich Lust, dass es auch mal 4 Jahre Durststrecke gibt für den Preis einer überdauernden, loyalen Beziehung, wo man sich nochmal verliebt? Oder reicht mir das nach einem halben Jahr? Also es ist auch eine Werthaltung, ne? Finde ich, eine Beziehung hat einen Wert an sich, oder möchte ich gerne viele Beziehungen aneinander rein, die sich dann jeweils leicht und gut anfühlen? Und ich kann das gar nicht entscheiden, sondern das sollte jeder entscheiden. Aber beides hat einen Preis. Der eine hat Durststrecken, Ruhe statt Leidenschaft und keine Affären oder nur, wenn die zugelassen sind. Und der andere, der hat eben keine ruhige, loyale Nähe und einen hohen Serotoninspiegel. Ich habe jetzt keine moralische Haltung. Man kann Verliebtheit aneinander rein oder man kann sagen, ich entscheide mich für das Dauerhafte. Und beides hat einen Preis. Das perfekte Modell, glaube ich, dieses ich will es alles, das ist das, was mitunter überfordert. Man muss halt etwas abwählen und das ist natürlich immer schwer. Ein Dilemma.
Wir haben uns ja abschließend gefragt mit der Frage, brauchen wir überhaupt noch den richtigen Menschen für uns, so in diese Folge aufgemacht?
Tja, ich habe so viele Stimmen in mir. Also Jytte Wikelsö würde sagen, wir brauchen den richtigen Menschen, um unsere Triggerpunkte aufzuarbeiten. Und ich glaube, da ist was dran. Das ist so auch im, vielleicht sagen wir das dann so im Oberflächendiskurs, sagen wir, du suchst dir immer jemanden wie dein Vater oder deine Mutter, ja, und du hast da was aufzuarbeiten. Das wäre sozusagen, ne, das Pendant. Und ich glaube, da ist was dran. Ich glaube, wir müssen die Beziehung zu uns selber aufräumen. Also sind wir der Mensch, mit dem man leben kann? Lebe ich ein Leben, sodass ich in Frieden und ohne Hadern auch sterben kann? Und dann können wir in unsere Beziehung gucken. Also leben wir in... Arbeiten wir einen Beruf, wo wir noch Sinn drin sehen und verletzen wir mit unserem Beruf ihm? Also sind wir so weit neoliberal entfremdet, dass wir gar keinen Kontakt mehr zu Humanismus und unserem Selbstwert haben, dann haben wir auch ein Problem in unseren Beziehungen, logischerweise. Dann plötzlich vermessen wir den anderen, dann plötzlich geht es um Status oder plötzlich machen wir Dinge, wo wir uns selbst nicht erkennen. Aber wir müssen, glaube ich, wir haben eine humanistische Krise, würde ich sagen, und wir müssen gucken, in welchem Verhältnis stehen wir zu uns und zur Welt? Wie handle ich? Kann ich mir selbst in die Augen gucken? Lebe ich auch im Einklang? Also wir wissen ja auch aus der Ecopsychologie, damit arbeiten wir viel. Wir erleben uns als lebensbedrohlich oder lebensfeindlich als Spezies. Es ist dann auch schwer, leicht zu lieben, wenn man sich so erlebt, ne? Ich glaube, wir haben ein größeres Problem als nur romantische Liebe. Und das hängt zusammen.
Es waren viele Fragen, auf die wir jetzt eigentlich auch gar keine Antworten mehr finden müssen. Wie Sie gesagt haben, das müssen die Hörerinnen und Hörer machen. Wir können Sie nur mit diesen Gedanken entlassen. Und ich darf mich bedanken, Frau Degen, für dieses tolle Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte noch 1000 Fragen, aber ich glaube, damit haben wir einen sehr schönen Abschluss gefunden. Danke Ihnen.
Ja, mir hat es auch mit Ihnen sehr viel Spaß gemacht. Wenn wir uns noch mal viele Fragen stellen wollen, dann können Sie sich gerne wieder melden. Hat Spaß gemacht.